sitze in der Firma und will beim Kind sein. Ich bin beim Kind und habe die Firma im Kopf. Und das komplett auszuklammern ist ja für mich sehr, sehr, sehr schwer.
Ich finde, man darf auch in den ganzen Beziehungen, wenn man Kinder hat, dann sagen, es gibt Teile, die unromantisch sind.
Ja, komm.
Da muss man einfach sich hinsetzen, nüchtern, rational sagen, du, das ist zu erledigen, weil ich ja mit meiner, wie unsere Stammhörerinnen wissen, berühmt-berüchtigten romantischen Disney-Vorstellung schon zur Geburt gegangen bin.
Das Ganze von der Pike angelernt, das heißt, ich bin die ersten 4 Monate, 5 Monate alle Objekte mal selbst reinigen gegangen und das hat mir extrem geholfen.
Das ist auch ganz lustig, das haben wir eigentlich in dieser Babyphase gesagt, dass Männer die Körperlichkeit brauchen, um auf die Gesprächsebene zu kommen und Frauen die Gesprächsebene brauchen, um auf die Körperlichkeit zu kommen.
Wir sind Pionierinnen darin zu sagen, es braucht ein On- und ein Offboarding, was das alles rund um das Thema Karenz. Wie hast du das gelebt?
Um ganz ehrlich zu sein, ich schaff's nicht.
Das ist sehr, sehr angenehm, dass du das sagst.
Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
So. Jetzt geht's. Hallo, wir sind da.
Hallihallo.
Zu einer neuen Folge. Wir freuen uns. Ich habe bin gestolpert über LinkedIn über einen sehr spannenden Herrn, den Alex, den ich damals vor Jahren, als ich noch ausgegangen bin, weil ich noch die Zeit dazu hatte, kennengelernt habe. Ihr werdet sehen, wie spannend es ist, was er uns heute alles mitbringt. Warum sitzt er heute hier? Ich erzähle euch das mal, weil das ist so eine ganz tolle Geschichte. Auf LinkedIn, wo wir ja immer wieder sind, habe ich seine Posts gelesen mit großer Freude über das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Vaterschaft.
Ich liebe auch den Slogan, wir machen uns die Hände für dich schmutzig, oder? So ist euer Slogan.
Ja, genau.
Hallo Alex.
Ja, hallo auch von meiner Seite und danke vielmals für die Einladung.
Ja, gerne. Wir freuen uns. Wir haben im Vorfeld jetzt schon ganz, ganz viel geplaudert über Themen Vater sein, Mutter sein, Vereinbarkeit. Ihr müsst wissen, Alex ist Geschäftsführer, Gründer, hat also auch sehr viel Erfahrung mit den Gründungsthemen und wir sind auch froh, dass wir die Themen aufgreifen können, die euch interessieren, auch in der Abstimmung, falls ihr euch erinnern könnt, nämlich Führungsthemen und die Gründungsthemen. Der Alex kennt sich da sehr, sehr gut aus und schupft dabei auch oder unterstützt seine Frau beim Schupfen der Familie. Du hast eine kleine Tochter.
Genau so ist es. Die wird morgen 2 Jahre. Und ja, voll. Ja, danke für die Lorbeeren, das stimmt. Ich versuche mich im Unternehmertum und nebenbei mit der Vaterrolle möglichst gut umzugehen, genau.
Sehr gut. Bevor wir ins Thema einsteigen, erzähl uns doch, was du genau machst, in welcher Branche du bist. Das ist für unsere Hörerinnen auch immer spannend und wir wollen ja Brancheneinblicke geben. Also was tust du, was ist dein Job neben der großen Vaterrolle, auf die wir gleich eingehen?
Ich werde mich da ein bisschen beschränken auf die Hauptfirmen, weil insgesamt sind es 9 Firmen, die ich habe oder bei denen ich beteiligt bin, aber operativ sind es ein bisschen weniger Firmen. Die Hauptfirma, wo wir auch mitarbeitermäßig am meisten Mitarbeiter haben, das sind 250 Mitarbeiter, ist eine Gebäudereinigungsfirma in Wien, Niederösterreich und Burgenland, ist eigentlich so Gebäudereinigung, wie man sich's vorstellt, Büroreinigung, Hausbetreuung, also wirklich die klassischen Dienste. Und dann 2 Handelsfirmen, da handeln wir mit Non-Food-Material für Gastronomie und Industrie.
Ich glaube, das kann ich mich erinnern, haben wir schon besprochen, ja, vor genau. 20 Jahren, dass das ein Thema für dich ist. Vielleicht gleich die erste Frage. Du tanzt auch auf vielen Festen gleichzeitig. 250 Mitarbeiter sind jetzt doch eine recht große Anzahl. Du bist leidenschaftlicher Vater. Was hast du denn gelernt durch die Vaterschaft für deinen Beruf?
Also es ist das Zeitmanagement schon ein gutes Stichwort in dem Bereich. Also gerade im Dezember ist es sehr, sehr stressig, weil dieses Herumtanzen auf mehreren Festen wird da durch die Weihnachtsfeiern noch einmal intensiver und es sind so halt einfach im Privatbereich und auch im firmenmäßigen Bereich extrem viele Veranstaltungen, auf denen man herumtanzt. Das heißt, ich glaube, das Zeitmanagement ist das, was man noch besser im Griff haben muss, wenn man die Vaterrolle da zusätzlich hat oder als Elternteil. Aber es ist allgemein, das Delegieren, glaube ich, wird immer wichtiger, weil es ohne dem einfach nicht funktioniert.
Wie hast du denn ein Team aufgesetzt? Also wie kann man sich das vorstellen? Du hast gegründet vor einigen Jahren schon. Ja. Das Unternehmen ist gewachsen. Wie hast du da dein Team aufgesetzt, dass es so funktioniert und dass du gut abgeben kannst?
Das war ein langer Prozess und ich muss ehrlich gestehen, dieses Abgeben war sicher ein Prozess, der mir nicht leicht gefallen ist. Also am Anfang, ich habe die erste Firma zusammen mit einem Freund mit 18 gegründet. Da war es aber so, dass das alles auf uns aufgebaut war. Das heißt, da war gar nichts mit Delegieren und Teams bilden. Das heißt, das haben wir alles selbst gemacht. Und erst mit der zweiten und dritten Firma war es dann so, dass wir Teams gebildet haben. Und da war es, dieses Abgeben war für mich das Problem, weil ich glaube, das kennt auch jeder am Anfang. Man glaubt halt, man kann alles selbst besser und schneller.
Das ist meistens das Thema.
Vollkommen richtig. Und ich habe das erst über die Jahre lernen müssen. Und das hat leider Gottes viel zu lang gedauert. Und irgendwann ist aber anders nicht mehr machbar. Mhm. Das heißt, ich habe die Strukturen im Nachhinein wirklich komplett noch einmal umstrukturiert. Mhm. Weil ich zu spät begonnen habe, diese Zwischenebenen einzuziehen. Das heißt, da habe ich aus den eigenen Fehlern dann viel lernen müssen.
Ja. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Tipp für alle, die gründen wollen, dass man nicht mit großen Teams startet, aber wenn man dann den Schritt geht, auch die Zwischenebenen einzuziehen. Vielleicht die Parallele, wir brauchen dringend auch eine Beidenzeit. Das Delegieren ist ja bei uns beiden auch immer so ein Thema. Es beschäftigt uns, also ihr wisst ja alle, Fidschi ist Führungskraft. Ich bin so, wie sagt man da immer, inoffizielle Führungskraft in den Projekten. Aber zu Hause ist man natürlich als Mutter Dirigentin, Führungskraft. Hat sich deine Kompetenz, dass du abgeben kannst, wie spiegelt sich das in der Vaterschaft? Ist das dann zu Hause, dass du sagst, es ist angenehm, dass ich Aufgaben zugeschoben bekomme oder versuchst du das Zeitmanagement da einzubringen, einfach um besser zu verstehen, wie sich diese beiden Welten miteinander verbinden lassen?
Ja, ist eine gute Frage, aber zu Hause ist es schon ein bisschen anders. Also ich versuche mich natürlich so viel wie möglich einzubringen zu Hause.
Du bist ja auch sehr aktiv und möchtest das auch. Also die Geschichte in der Früh, die du uns erzählt hast, dass du echt einen Anteil am Leben deiner Tochter haben möchtest, ist extrem herzig.
Also genau, das ist es. Es ist aber, macht den großen Unterschied. Also ich versuche wirklich so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen und jetzt gar nicht nur, das versteht man vielleicht falsch, wenn ich das jetzt sage, aber nicht nur, um zu Hause zu unterstützen, sondern ich mache es auch wirklich gern. Das heißt, wenn ich irgendwo Zeit habe, das ist auch das, was du gerade angesprochen hast, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, es liegt der Kindergarten von meiner Tochter sehr, sehr nah und ich bin vor dem Termin, habe ich noch ganz kurz Zeit gehabt und bin dann kurz dort vorbeigefahren, dass ich sie noch sehe, bevor sie dort von der Mama abgeliefert wird. Und das sind so die Dinge, ich versuche mir wirklich so viel Zeit zu nehmen, nur muss man da, glaube ich, unterscheiden. Es ist für mich da nicht die Quantität, weil es einen Riesenunterschied macht, ob ich jetzt sage, ich bin möglichst viel Zeit präsent, weil es einfach nicht geht. Also es ist nicht machbar, dass ich so unendlich viel Zeit zu Hause verbringe, wie ich es gern machen würde, sondern es ist dann wirklich die Zeit, die ich mit der Kleinen verbringe oder mit der Familie verbringe, versuche ich wirklich so effektiv zu gestalten. Das heißt eben nicht das Handy die ganze Zeit bei mir zu haben und nicht die Ablenkungen des Alltags oder vom Berufsleben dann mit in diese Zeit zu nehmen. Und das ist in der Theorie sehr einfach, aber in der Praxis teilweise extrem schwer.
Yeah. Tell us about it.
Was ich aber so cool finde, ich finde, dass die Kinder das extrem spiegeln. Also ich merke sofort, wenn ich nicht präsent bin, weil mir meine Tochter das sehr, sehr, sehr klar kommuniziert.
Ja, das merke ich jetzt auch in letzter Zeit so stark. Ja.
Sie fordern es auch so extrem ein. Was man vielleicht unseren Hörerinnen noch dazu sagen kann, ist, du hast ja schon Termine, die um 5.30 Uhr, 6 Uhr beginnen. So hast du überhaupt die Möglichkeit, dann um 8 Uhr, 8.30 Uhr dann deine Tochter im Kindergarten noch zu sehen. Was würdest du Gründerinnen mitgeben, die glauben, jetzt habe ich dann weniger zu tun? Ist es schon so, wo du sagst, du hast von 6 Uhr bis manchmal 22 Uhr einen Tag? Oder warum ist dieser Spagat dann nochmal challenging, wenn es auch um die Familie geht?
Also ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile. Das heißt, jetzt nur dieses nur die negativen Seiten von dem Spagat aufzuzählen, bringt nichts.
Ja.
Es ist das Positive ist definitiv, dass ich die Zeit einteilen kann. Also das ist das von dir gerade angesprochene. Du kannst dir halt die Zeit rausnehmen, dass ich teilweise am Nachmittag schon nach Hause fahre und dann mit meinem Kind herumspiele oder irgendwas unternehme. Aber es ist halt dann das, was die Leute oft nicht sehen, wenn wir sie um 19:30 hinlegen, esse ich noch mit meiner Frau und dann setze ich mich vor den Computer und sitze da teilweise dann noch bis 2.
Ja, also es ist auch gut.
Ja, ist einfach die Realität. Ja, und dann geht's halt sehr früh teilweise wieder los. Das heißt, der Vorteil ist, man ist flexibel und man kann sich die Zeit echt einteilen, dass man mehr Zeit mit Kind und Familie hat. Aber es ist halt schon das Pensum teilweise enorm.
Also ich muss sagen, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, als ich zurück in meinen Job gegangen bin, der ja auch Dienstleistung ist. Ich mache Personalberatung in meinem Hauptberuf. Was mir sehr schwer gefallen ist, ist, obwohl ich gesagt habe, ich gehe Teilzeit, um 15 Uhr bin ich beim Kindergarten, diese Grenze einzuziehen, dass man dann nicht erreichbar ist. Weil du bist es ja gewohnt, aus dem Beruf wirklich Dienstleistung und dedicated einfach immer erreichbar zu sein, und es geht plötzlich nicht mehr. Und ich glaube, dass wir damit auch viele Frauen ansprechen oder sich viele Frauen, natürlich auch Väter, so fühlen, dass man die Leistung nicht einbrechen lassen möchte. Bei mir war es so, dass ich mir gedacht habe, ich bekomme ja etwas dafür. Es ist ein bezahlter Job, ich muss meine Leistung bringen. Und dieser Zwiespalt, dieses schlechte Gewissen, dann weder beim einen 100% aufmerksam zu sein oder noch beim anderen. Und dann denkst du dir, ich wollte ein Kind, jetzt kann ich nicht, aber ich will auch zur Arbeit. Ist das, wie siehst du das? Wie schaffst du das als Geschäftsführer von so vielen Dingen, dass du wirklich diese Grenze ziehen kannst? Oder bist du dann kurz erreichbar? Sagst du, wenn dich jemand anruft, es ist ein wichtiger Anruf, es ist kein wichtiger Anruf, wie ist da die Organisation bei dir?
Um ganz ehrlich zu sein, ich schaff's nicht.
Das ist sehr, sehr angenehm, dass du das sagst.
Ja, ich versuche das schon, aber es ist mit Sicherheit, ich habe das Thema sehr, sehr oft am Tisch und wir besprechen das auch jetzt als Familie mit meiner Frau intensiv, weil das ein großes Learning ist, das bei mir noch aussteht. Ich versuche das, aber gelingen tut's mir nicht, wenn ich ganz, ganz offen bin. Und es ist genau das Angesprochene, es ist auf beiden Seiten und das macht so unangenehm. Also ich sitze in der Firma und will beim Kind sein, ich bin beim Kind und habe die Firma im Kopf. Und das komplett auszugliedern oder auszuklammern ist ja für mich sehr, sehr, sehr schwer.
Also es gibt auch den Dad Guilt. Jetzt haben wir es auf Tonband. Mein Mann beschreibt das auch, aber er hat gesagt, das ist anders, weil es immer den Fallback gibt. Und ich bin der Fallback und es ist manchmal nicht ganz so einfach, das auch dann zu handeln. Ich erinnere mich an, ich weiß nicht, Verhandlungen, die ich am Spielplatz geführt habe. Gott sei Dank gibt es eher, also die Kopfhörer, ich möchte jetzt keine Marke nennen, und ich bin dann mit dem Stoppel im Ohr am Spielplatz herumgedschungelt und habe dann echt auch wirklich manchmal in Verhandlungsrunden, muss es halt auch ein bisschen härter zugehen, dann echt da irgendwie am Spielplatz rumgerufen und dann fast schon irgendwie sehr emotional verhandelt. Man merkt dann auch, man ist dann einfach auch mehr unter Druck.
Ja, genau.
Es ist für mich positiv ausgegangen, aber ich habe danach beschlossen, das werde ich so nicht mehr machen.
Das verstehe ich.
Und versuche jetzt, wenn ich es weiß, und man weiß es ja auch oft nicht, wann ein wichtiger Anruf kommt oder wann irgendwie jetzt plötzlich man in irgendeine Verhandlungsrunde eingeschleust wird und ich bin im semi-politischen Umfeld, da können dann manchmal die Dinge auch hochkochen. Aber wenn ich es planen kann, dann versuche ich mir irgendwie Möglichkeiten zu schaffen. Hast du die auch etabliert, also im Sinne von Nanny spontan auf Abruf, oder gibt es Möglichkeiten, Großeltern, Verwandte und so weiter? Was könntest du da anderen Hörerinnen mitgeben?
Ich glaube, es ist die Kommunikation, also bei uns ist es definitiv die Kommunikation, die das Ganze rettet und dass meine Frau mir da unfassbar den Rücken stärkt. Also ohne dem, wir haben es vorher ganz kurz angesprochen, ich kann mir einfach, also alleinerziehend ist für mich so weit entfernt. Es ist, bei mir wirklich, muss man ganz offen sagen, nicht möglich.
Ja, da kommt der regelmäßige Shoutout an alle Hörerinnen und Hörer, die alleinerziehend sind. Also das ist wirklich Wahnsinn, was da
gerade. Ja, unfassbar.
Ja. Und ich habe eine Freundin, die ist Alleinerzieherin und Unternehmerin mit 2 Kindern und ich frage mich echt, wie das funktioniert. Aber ja, es funktioniert.
Also bei mir, ich weiß, dass es funktioniert, wir haben es auch im Umfeld, aber das ist so weit entfernt.
Ja.
Ich habe es vorher ganz kurz angesprochen. Wenn ich die Unterstützung von meiner Frau nicht hätte, und jetzt super Sparringpartner, aber eben genau das, was du angesprochen hast, dass sie dieses Backup ist und eigentlich zu 110% immer da und mir den Rücken stärkt. Ohne dem wird sowas von gar nicht gehen, wirklich.
Aber jetzt fragen wir mal die heiklen Fragen. Machst du Kinderarzttermine aus?
Ich mache die Kinderarzttermine nicht aus, aber ich schaue schon, dass ich so viel wie möglich übernehme. Genau, also dabei bin und es sind auch so Kleinigkeiten wie ich helfe beim Packen, ist jetzt nichts Tolles, um Gottes Willen, aber es ist einfach das, wo man unterstützen kann.
Ja, und
das
ist diese riesen Mental Load. Also ich habe jetzt versucht, irgendwie schon anzufangen zu packen für die Weihnachtstage.
Ja, deswegen sagt.
Mit irgendwie 3-4 Weihnachtsfeiern mit unterschiedlichen Outfits von 3 Personen. Mhm. Also das ist schon a lot. Also ich finde es gut, dass du da mitdenkst, weil manchmal ist es auch einfach so ein Hirnschmalz, der mit Packen und mit allen anderen Sachen dazukommt.
Wie organisiert ihr das? Weil du kennst die Mental Load. Es ist ein, abgesehen vom Haushalt, den man ja zu machen hat, aber es sind dann eben in der Weihnachtszeit, du hast sehr viel um die Ohren als Geschäftsführer. Von einer Weihnachtsfeier zum Termin, alles abschließen. Denkst du oder sprichst du das mit deiner Frau durch? Gibt es da einen Tag, wo ihr euch auch zusammensetzt und sagt, okay, wir brauchen diese 5 Weihnachtsgeschenke, wir fahren dann und dorthin? Wie kannst du da oder wie schaut dein Support aus oder sagst du, gehst du auf deine Frau zu und sagst, hey, das ist noch zu tun, ja?
Wir haben jede zweite Woche den Freitag geblockt für genau die Dinge.
Ist man das Manager auch das Strukturieren irgendwie?
Ich bin fein, weil die Fidschi hat ja dann auch wirklich die im Kalender drinnen. Damit.
Bei mir ist alles im Kalender.
Bei mir auch.
Oski, ich teile es auch zu meinem Mann, damit er auch weiß, wo ich bin und wie meine Anfahrtswege und so weiter sind. Am Anfang hat er sich gedacht, ich bin verrückt, aber es ist für mich eine extreme Erleichterung, wenn er auch weiß, in welchem Stadium ich mich aufhalte. Es hat sich extrem erleichtert. Und wir haben keinen Familienkalender, sondern wir haben einen Fidschi-Block, einfach alles über den Kalender vom Sebi drüber. Aber es hilft.
Genauso. Ja. Also wir haben einen gemeinsamen Kalender. Das ist auch der Grund, warum wir uns diese gemeinsame Zeit am Freitag alle 2 Wochen genommen haben. Ja. Wenn die Kleine im Kindergarten ist, setzen wir uns wirklich wie bei einem Meeting hin. Wir haben eine gemeinsame To-Do-Liste, wo wir Sachen eintragen und dann ganz stupide abhaken, wenn es erledigt ist. Und auch dieser Kalender, den du angesprochen hast, das ist ohne dem nicht machbar.
Ja.
Ich finde, man darf auch in den ganzen Beziehungen, wenn man Kinder hat, dann sagen, es gibt Teile, die unromantisch sind.
Ja, komm.
Da muss man einfach sich hinsetzen, nüchtern, rational sagen, du, das ist zu erledigen, weil ich ja mit meiner, wie unsere Stammhörerinnen wissen, berühmt-berüchtigten romantischen Disney-Vorstellung schon zur Geburt gegangen bin und mir gedacht habe, ich habe meinen Engelsglow und alles ist ganz toll. Und alles wird super easy und am Ende des Tages hatte ich Netzunterhosen an 6 Wochen lang und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt mein neues Leben, vielleicht sollte ich solche Unterhosen in Bund entwerfen, weil die werde ich nicht mehr los.
Das wird sich verkaufen.
Ja, nächstes Unternehmen, schau, wir sitzen schon da und haben schon das nächste Unternehmen am Plan. Aber was wollte ich eigentlich fragen?
Das ist eigentlich echt eine urlustige Idee, wir könnten ja auch so Sprüche draufgeben. So.
Würde ich auch einsteigen, weil das sicher funktioniert.
Ja, fühl dich schön im Wochenbett.
Ja, Wochenbetthöschen oder auch skurril. So, der Fisch ist im Netz oder so.
Ja, wir können das auch wie bei den Windeln machen, vorne und hinten, dass man weiß, wer was anzieht, weil die schauen ja genau gleich aus.
Okay, also wir sehen es, wir 3 sind schon wieder am Start.
Wir haben so viele Themen, über die wir reden können, aber was wollte ich wissen?
Du musst aber dann hake ich kurz ein. Ich möchte nochmal ein bisschen auf Balance. Also die Meetingstruktur ist super, ein Netzwerk ist super. Gibt es noch etwas, was du für dich mental brauchst, was du unbedingt integrierst, sei Sport oder vielleicht auch Gespräche mit professionellen Coaches, Psychotherapeuten und so weiter. Und dieser Aspekt wird ja auch bei dir im Unternehmen groß geschrieben. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu.
Genau. Also es ist eigentlich alles, was du angesprochen hast. Man merkt, es geht eine Zeit lang auch ohne den Dingen, aber Sport ist so ein großer Punkt, der in der Elternschaft und auch im Unternehmertum dann teilweise zu kurz kommt, ohne den es aber bei mir nicht geht. Also wenn ich länger nichts mache, dann merke ich echt, dass dieses von mir gebildete Kartenhaus dann zusammenbricht. Also ich muss dann was machen. Und meine Frau kennt mich da so gut, wenn ich dann einmal wirklich angespannt bin, sagt sie, okay, geh jetzt laufen oder mach irgendwas, betätige dich sportlich. Ja, das ist schon wirklich wichtig. Und auch, ich bin ganz, ganz offen, ich bin circa alle 6 Wochen bei einer Therapeutin und rede mit ihr auch. Auch wenn es super läuft.
Das unterstütze ich sehr.
Genau, definitiv. Und kann ich auch empfehlen, ist für mich ein großer Punkt, einfach zu reden. mit super. Jemandem externen.
Also da wirklich an alle Männer da draußen, es ist so ein schöner Aspekt im Leben. Ich bin ja jemand, der es noch nicht genützt hat, aber ich komme immer mehr an den Punkt, dass ich sage, ich habe Coaching immer nur im Professionellen gemacht. Mhm. Es hilft auch einfach mal nicht mit Partner oder Freunden über das Gesamtkonstrukt zu sprechen. Und da bin ich jetzt für mich auch am Überlegen, auch gerade weil es so gut läuft und weil ich merke, es sind einfach wahnsinnig viele Bälle in der Luft und es gibt jetzt immer mehr Möglichkeiten, die sich auch durch den Podcast eröffnen. Warum nicht einfach auch ein Coaching in der Gesamtkonstruktion? Also das überlege ich mir echt fürs nächste Jahr. Habe ich mir schon aufgeschrieben, da ein bisschen zu recherchieren. Okay, und jetzt steigen wir mal ein in, wie du Mitarbeiter führst und Mitarbeiterinnen führst. Was ist dir da besonders wichtig und wie hast du da auch mitgelernt? Mit 18 zu gründen, also echt Hut ab. Ich werde aber wahrscheinlich auch emotional noch gar nicht in dem Level gewesen.
War ich auch nicht. Ich
wusste nicht mal, dass man Termen warten muss. Und das war so mein erstes Learning. Und du hast ein Unternehmen gegründet 2 Jahre zuvor.
Ich bin nach Amerika gegangen, kurze Anekdote noch. Und ich habe meine Mutter wegen jedem Schritt angerufen. Ich dann so, du, wenn ich das Bankkonto eröffne, muss ich da jetzt was für einen, soll ich da einfach meinen Pass mitnehmen? Oder wie funktioniert dann die erste Überweisung? So, was trage ich jetzt wo ein, wo ich mir denke, wie lebensunfähig sind wir eigentlich mit 18? Und ich habe immer so das Gefühl, auch jetzt noch ist meine Mutter so das Superhuman. Wann komme ich denn in diesen Status? Also wie ist dir gegangen bei Gründen
ganz
und all diesen Geschichten? Ah, okay. Beruhigt mich.
Nein, wirklich ganz, ganz gleich. Mich haben einige Leute, die älter waren, angesprochen, dass das so toll ist, was ich da mache. Aber es ist, ich glaube, wir kochen alle mit Wasser und das ist, ja, also ich kenne, das ist immer so eine gute Anekdote, ich kenne sehr, sehr, sehr starke Führungskräfte, die das gleiche sagen. In Wirklichkeit kochen sie auch mit Wasser und es funktioniert. Es ist, auf die Frage zurückzukommen, die du gestellt hast, es fängt schon ganz am Anfang an. Ich habe eine ganz eigene Art, die Führungsebenen oder die Führungskräfte auszuwählen. Und zwar gar nicht jetzt nach der Ausbildung, ist jetzt nicht im Vordergrund wichtig für mich, sondern eher das Empathische und ob sie ins Team passen. Ist für mich viel wichtiger und hat sich über die Jahre auch wirklich bewährt.
Also da schlägt mein Recruiting-Herz natürlich höher, dass es neue Methoden gibt, die nicht mehr nur am akademischen Titel kleben, sondern einfach wirklich nach der Persönlichkeit gehen, so wie du gesagt hast.
Weil man auch in unserem Job so viel on the job lernen muss. Also ich finde, die Jobgruppen werden immer konkreter auf der einen Seite und dann immer generalistischer, was so diese Grundthemen betrifft. Das spüre ich auch bei mir ganz stark. Und vielleicht noch zu deiner Geschäftsführungsrolle zurückzukommen oder zu deinem Führungsstil. Ich habe für mich gemerkt, und ich hatte meine erste Führungsrolle Mitte 20, dass man das
so?
Ja, im Kabinett, du bist ja dann trotzdem auch für Menschen im Haus zuständig. Und da hatte ich so das Gefühl, ich habe mich fast irgendwie verkleidet. Also ich war wie in einer Rolle und musste jetzt irgendwie so den Boss raushängen lassen. Und in diese Erfahrung bin ich immer authentischer geworden. Also ich habe immer mehr zu mir selber gefunden und dass das voll okay ist, auch einmal zu sagen, heute habe ich einen schwierigen Tag oder heute möchte ich, dass ihr die Vorschläge bringt und wir reden darüber, dass man nicht immer so in diesem Zugzwang ist. Und ich glaube, da fängt das an mit der Balance, dass man auch überlegt, wo bin ich denn gerade selber, wo stehe ich denn? Und da habe ich eben mein erstes Coaching auch begonnen und mir das auch dann offiziell erlaubt, dass man so sein darf. Wie war das so sein, deine Erfahrung und wie bist du da auch hineingewachsen?
Ja, sehr ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Also es war auch am Anfang logischerweise keine Erfahrung mit der Führung und du tust dir ja, wenn du die Erfahrung nicht selbst hast, sehr schwer, das an Leute weiter zu vermitteln. Deswegen, bei mir hat es geholfen, am Anfang der Gebäudereinigung zum Beispiel, habe ich wirklich das Ganze von der Pike angelernt. Das heißt, ich bin die ersten 4 Monate, 5 Monate alle Objekte mal selbst reinigen gegangen. Und das hat mir extrem geholfen, weil es können dir dann die Mitarbeiter, wenn man jetzt von den Reinigungskräften startend anfängt, die können dir dann einfach nichts erzählen, weil du mit der Materie halt schon in irgendeiner Form dich befasst hast. Und das geht dann auch rauf zu den Objektleitern und Gebietsleitern. Das heißt, es ist schon ein Vorteil, wenn du von der Materie was weißt. Aber in Wirklichkeit, der wichtigste Punkt ist noch immer dieses, wie man mit den Mitarbeitern umgeht und wie man sich dem Gegenüber verhaltet, ob es jetzt ein Kunde ist oder ein Mitarbeiter. Das ist für mich schon wichtiger als dieses Know-how.
Ja, ja, spannend. Ja, weil ich kann mich echt erinnern, dass ich so die Nacht vor gewissen Sitzungen habe ich mich immer inhaltlich so vorbereitet und viel recherchiert. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein weiblicher Zugang, dass man sagt, man möchte alle Papiere in der Mappe richtig haben, man möchte für Rückfragen bereit sein. Aber eigentlich geht es dann darum, sich zu verstehen.
Ja.
Also in jeder Verhandlung, in jedem Mitarbeitergespräch war dann eigentlich diese Gefühlsebene die, die den Ausschlag gegeben hat. Und da war dann für mich auch ein riesen Change, der dann in Gang gesetzt wurde.
Das ist genau das, was ich meine. Also exakt das. Und ich glaube, es ist leichter, das Fachliche zu lernen mit der Zeit, als dieses Empathische reinzubekommen. Weil wenn man das nicht hat, wenn man gar nicht mit Menschen umgehen kann, dann ist das extrem schwer zu lernen. Ob man es überhaupt lernen kann, weiß ich nicht.
Und man verliert auch dann Menschen und Mitarbeiter, weil sie fühlen sich dann nie aufgehoben oder zu Hause oder verstanden. Und ich finde auch, und da jetzt eigentlich eine offene Frage, weil du hattest es ja dann nicht, wenn du mit 18 gegründet hast, es fehlen so diese männlichen Vorbilder, die es anders leben im Berufsleben. Also ich habe ganz tolle Chefs gehabt und möchte das echt positiv hervorheben. Es gibt aber so in dem allgemeinen, wie Führung gesehen wird, ganz selten diesen Empath. Aspekt, der vermittelt wird, oder hättest du das anders erlebt?
Ich finde, dass es immer mehr kommt.
Ah, super.
Ja, definitiv. Auch in den, also ich habe schon mit vielen Führungskräften zu tun und auch sehr, sehr vielen Unternehmern. Und ich finde, dass das immer mehr kommt.
Das finde ich spannend, dass wir auf dieses Thema stoßen, weil die Facility Management Branche ja viele Außendienstmitarbeiter auch hat, die, wie wir aus dem Beruf wissen, es gibt verschiedene Charaktere, auch Office-Mitarbeiter, also jetzt ohne da Schubladen denken, aber es ist einfach anders, wenn man im Außendienst arbeitet. Die Anforderungen sind anders. Deine Branche ist ja auch historisch gewachsen. Jetzt haben wir ja schon gehört, du bist jemand, der den Mitarbeitern sehr viele Goodies zur Verfügung stellt, die abseits von Bonus oder Boni-Zahlungen sind, sondern Psychotherapie, Mental Health-Geschichten, wahrscheinlich Arbeitszeitmodelle, die auf Familienmodelle zugeschnitten sind.
Ja, ja.
Wie ist das denn möglich gewesen, in so einer Branche so eine Revolution sozusagen umzusetzen, dass das auch von deinen Mitarbeitern angenommen wird? Wie hast du das als Führungskraft auch nachhaltig positionieren können, dass das eben dann nicht belächelt wird, die Psychotherapie bei uns im Unternehmen?
Also belächelt wurde es nie, aber es ist schon nicht immer gut angekommen. Also gut angekommen, es wurde nicht immer angenommen, das ist das Thema. Also wir haben begonnen zum Beispiel mit der Möglichkeit, Therapie zu nehmen. Und gerade am Anfang haben das die Mitarbeiter gar nicht genutzt. Und zwar, glaube ich, in erster Linie wegen Scham, weil sie nicht verstanden haben, dass wir das nicht wissen. Also es ist komplett anonym und anonymisiert. Ich glaube, das war für die meisten Mitarbeiter nicht klar und die haben schon ein bisschen ein Schamgefühl dahinter gehabt. Und bis sich das dann wirklich herumgesprochen hat, das hat ewig gedauert. Und wenn ich ganz, ganz offen bin, es wird nicht wirklich, also nicht so genutzt, wie ich es mir gern wünschen würde.
Ja, gut, die Aufklärungsarbeit als Führungskraft ist ja, glaube ich, ein ständiger Begleiter. Ich finde es spannend, weil du auch vorher erwähnt hast, du bist sehr offen. Also das sind ja auch alles, sagst du ja auch, also du nimmst auch Psychotherapie selber in Anspruch. Wie offen gehst du denn mit deinen Themen um? Weil auf LinkedIn, wie ich es ja eingangs gesagt habe, ist es sehr schön nachvollziehbar und nachlesbar, wo die Herausforderungen dieser beiden Welten sind, also Vaterschaft und Beruf und wie sie miteinander verschmelzen. Wann hast du zum Beispiel deinen Mitarbeitern gesagt, dass du Vater wirst? Ist das ein Thema, das du, ich schätze mal, weil nach unserem Gespräch würde ich das so einschätzen, bewusst auch angesprochen hast? Und wie konntest du deine Kultur da auch mit verändern in deinem Unternehmen, dass es eine offene Doppelbelastungs- oder Anführungszeichen Kultur ist?
Also ja, ich gehe damit extrem offen um, aber weil es für mich was total Positives ist. Also ich tue mir das sehr, sehr leicht, offen umzugehen. Und es nehmen auch im Unternehmen wirklich alle. Also ich kann von 100% sogar sagen, dass sie es positiv annehmen. Und es war für mich sehr, sehr leicht, das zu kommunizieren, weil es davor schon der Fall war. Also ich habe den Mitarbeitern immer versucht mitzugeben, nämlich auch den Mitarbeitern zu kommunizieren, dass sie so kommunizieren sollen, dass es ja was Positives ist. Also das war schon von Anfang an eigentlich so aufgebaut, dass das so kommuniziert wird.
Und jetzt erzähl uns einmal, wie waren so die ersten Monate mit Kleinkind? Also so quasi Führungskraft und Babyrolle. Also so ganz in depth. Was waren so deine Gefühle? Wie hast du gedacht, wird sich dein Leben verändern? Und du hast ja auch im Vorgespräch ein bisschen geteasert. Ja. Es war schon eine Challenge.
Es war ein Horror.
Sie gleich mitgenommen zur Arbeit.
Naja, nein, es war wirklich ein Horror. Ich kann ja nicht sagen, was für ein Horror, weil die ersten 3 Monate, ich mag den Begriff Schreibaby nicht, aber das trifft es einfach perfekt. Also wir sagen oder wir reden es uns jetzt damit schön, dass wir sagen, sie war einfach zu früh und noch nicht bereit, also zu früh auf der Welt. Und ob es jetzt Koliken waren oder irgendwas anderes, sei mal dahingestellt, weil ich es nicht weiß, ich bin kein Arzt. Aber es war wirklich so, dass sie zwischen 6 und 7 Stunden täglich durchgeschrien hat. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, wir haben vorher eh schon geredet, das ist eine gute Art der Folter.
Heftig. Ja.
Also ich war wirklich in meinem Leben sicher noch nie so am Ende. Und ich glaube, ich kann euch sagen, dass meine Frau wahrscheinlich noch mehr am Ende war. Also es war da einfach, wenn ich das Backup von den Mitarbeitern und von den Führungskräften in den einzelnen Firmen nicht gehabt hätte, wäre dieses Konstrukt zusammengebrochen. Also keine Chance, weil ich habe wirklich, natürlich habe ich versucht, in den 3 Monaten so viel wie möglich auch in den Firmen zu machen oder unterstützend da zu sein. Aber wenn ich jetzt reflektiere, ich war so gut wie nicht da. Also es war echt ein Horror.
Wie hast du denn das vorbereitet? Weil das ist ja auch ein Thema, das wir im Podcast immer ansprechen. Wie gesagt, Fidschi ist auch Führungskraft und uns beschäftigt das Thema auch diese Vorbereitung. Mhm. Wir sind Pionierinnen darin zu sagen, es braucht ein On- und ein Offboarding. Was das alles rund um das Thema Karenz. Wie hast du das gelebt? Und zweite Frage danach, was hast du denn dann in deinem Unternehmen oder für dein Unternehmen mitgenommen, was du gelernt hast, was wichtig ist für diese Phase?
Ja, gute Frage. Für mich ist es deswegen einfach zu beantworten, weil ich ja gerade in dem Prozess ein zweites Mal drinnen stecke. Wir kriegen im März das zweite Kind.
Ja, herzliche Gratulation.
Danke vielmals. Deswegen bin ich gerade dabei, das wieder vorzubereiten, was jetzt zeitlich ein bisschen schwierig ist, weil der Dezember diese Vorbereitung gar nicht zulässt, weil es wirklich extrem stressig ist. Zusätzlich kaufen wir gerade eine Firma und implementieren die in eine bestehende Firma, was halt jetzt das super
ist. Das ist ja langweilig.
Naja, das ist es nicht. Das war eigentlich ein Muss, dass wir das machen, weil es eine Art Notverkauf war. Aber ist halt jetzt, also einen falscheren Zeitpunkt gibt es eigentlich nicht, weil jetzt kommt das zweite Kind, das ist die Weihnachtszeit. Ja, aber es ist, wie es ist. Und ich versuche trotzdem die Planung mit dem Delegieren, was ich vorher gesagt habe. Das ist extrem wichtig und da schaue ich, dass das funktioniert, dass wir jetzt schon die Teams so aufbauen, dass es ohne mich funktioniert. Und ich muss ehrlich sagen, an der Stelle ein Lob an alle Geschäftsführerinnen in Firmen, das funktioniert schon recht gut, muss ich echt sagen. Also es weiß jeder, was er zu tun hat und ich glaube, dass die meisten Firmen wirklich ohne mich laufen.
Das ist ja dann auch eigentlich Job done, also dann bist du ein guter Geschäftsführer.
Theorie.
Ja. Nein, aber ich glaube, man muss sich auch selber, und das ist etwas, was mit Delegieren für mich ganz stark zu tun hat, ist, wenn man sich jetzt rausnehmen würde, müsste der Laden trotzdem rennen. Und das habe ich in der letzten Karenz so eine steile Lernkurve gehabt und so schnell lernen müssen, dass es nicht immer notwendig ist, nachzukontrollieren. Also ich bin dann wirklich mit dem Kleinkind zu Hause gewesen. Ich habe eigentlich meine Telefonate hauptsächlich dafür genutzt, um zu sagen, läuft das? Ist das in Ordnung? Ist der Schritt jetzt da und dort implementiert? Und dann habe ich mir so gedacht, nein, das ist irgendwie nicht die Rolle, die ich haben will. Ich möchte, dass das irgendwie mehr in Richtung Pull geht. Wir machen ein Meeting und dann muss ich darauf vertrauen, dass das läuft. Und das war für mich das größte Learning innerhalb der Karenz. Und ich hätte mir gewünscht, und das gebe ich vielleicht den Hörerinnen mit, dass ich diesen Schritt schon davor geschafft habe. Also das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel, wenn es wieder vorkommen würde, schon davor aufsetzen wollen würde.
Ja, bei mir war dieses Learning, also ich weiß ganz genau, was du meinst und dieses Learning war für mich, das habe ich eh vorher schon angesprochen, das wäre für mich nicht umsetzbar gewesen. Also ich kann jetzt von mir behaupten, dass ich diesen Schritt nicht geschafft hätte, wenn nicht, ich habe eine Herzmuskelentzündung vor 4 oder 5 Jahren gehabt.
Oh Gott.
Ohne dem, also es war zwar wirklich nicht lustig und ich war sehr lange im Spital, weil es die Werte einfach so schlecht waren, aber ohne dem hätte ich dieses Abgeben oder dieses Learning nicht geschafft.
Ja.
Keine Chance. Nur da war dieses Muss, ich war im Spital, ich habe nicht arbeiten können, ich habe einfach zurückfahren müssen.
Ja.
Und da zu sehen, dass die die Partner von mir das Schiff echt gut steuern.
Ja.
Das hat mir dann gezeigt, okay, es ist möglich und an dem muss man einfach noch mehr arbeiten.
Eigentlich verrückt, dass man immer so diese Warnung von außen braucht. Ja. Weil ich glaube, hätte ich so weitergemacht, hätte ich wahrscheinlich irgendwie auch einen Breakdown gehabt, weil mit Kleinkind und eben Führungsverantwortung, auch wenn es jetzt nur in Geringfügigkeit war, weil mehr ist ja quasi in der Karenz nicht möglich, ist das schon crazy. Ja. Und bei dir war es die Herzmuskelentzündung, also man kriegt diese Warnsignale und die muss man echt ernst nehmen. Aber vielleicht auch einfach davor, wie würdest du es bei deinen Mitarbeitern, wenn die eine Führungsverantwortung haben, beibringen? Ist das etwas, was man immer hart lernen muss oder kann man das auch einfach durch Vorbilder lernen?
Ich glaube schon, dass man es durch Vorbilder lernen kann und das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir in diversen Meetings besprechen. Also du merkst ja, ob sich wer schwer tut damit oder nicht. Und ich glaube, irgendwann begreift man, dass es einem hilft.
Ja.
Und diesen Punkt muss man erreichen.
Mhm.
Und da kannst du die Leute, oder das versuchen wir den Leuten zu zeigen, und es geht nicht von einem am anderen Tag. Und man hat dann immer wieder Rücksetzer, das ist bei mir selbst auch.
Ja.
Aber da gilt es halt, die Leute dann wieder anzustoßen und darauf aufmerksam zu machen, okay, es hat schon gut funktioniert, versuch das einfach vielleicht noch einmal in die Richtung gehend. Und ich glaube, man sieht dann selbst, dass es mit dem Delegieren und mit dem Abgeben einfach einfacher funktioniert und man sich freispielt für wichtigere Dinge.
Wie bei mir immer so stark, und das ist vielleicht ein kleines Warnsignal, das ich nach außen mitgebe, wenn ich die Leichtigkeit verliere. Ich bin ein Mensch, der extrem von der Leichtigkeit lebt, der immer gerne auch kurz vor einem Meeting dann auch noch nett plaudert. Und wenn ich das verliere und gleich irgendwie so in-depth gehe oder das Gefühl habe, meine Kommunikation wird irgendwie verbissener, dann weiß ich, ich habe die Grenze wieder überschritten. Und dann muss man wieder zurückrudern.
Das ist bei mir sehr ähnlich.
Das ist ganz witzig.
Ist noch eingefallen, ein wichtiges Thema, das wir dich fragen wollten, weil du Gründer bist, weil du Vater bist. Hast du irgendwelche Informationsstellen, als du zum ersten Mal Vater wurdest, in Anspruch genommen, weil wir auch viel darüber reden, dieses Offboarding, dieses Onboarding. Oftmals gibt es HR-Abteilungen, die sich auch nicht zu 100% auskennen, welches Formular auszufüllen ist, für welches Karenzmodell. Jetzt bist du selbstständig, hast mehrere Verantwortungen. Hast du dich irgendwie informiert im Unternehmen, bei Beziehungen, bei Anlaufstellen? Was würdest du Neopapas im Speziellen raten, wie man sich diese Infos holen kann?
Bei mir war es im Freundeskreis, weil vor mir sehr viele im Freundeskreis Kinder bekommen haben, Papa geworden sind, Mama geworden sind und die haben uns sehr, sehr weitergeholfen mit genau den Fragen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, man kann sich sehr gut einlesen, das haben wir auch gemacht. Aber sich da Hilfe zu holen, ist schon wirklich wertvoll, weil es ist dann so viel und man unterschätzt es, finde ich, was dann zusätzlich eben zu dem Mental Load mit Kind dazukommt, daneben eben Unternehmertum und dann noch dieser Punkt. Also ich glaube, alles, was man da im Vorfeld erledigen kann oder sich irgendwelche Weisheiten einholen kann, das hilft.
Wir haben ja auch einmal im Monat unsere Babytreffs und wir spüren jetzt wirklich, dass immer mehr Schwangere kommen. Also ich freue mich total und deswegen möchte ich auch noch auf Tonband die Einladung aussprechen, dass wenn ihr ein Kind erwartet, sei es Mutter oder Vater, dass sie auch schon zu unseren Babytreffs kommt, weil da einfach nochmal Erfahrungsaustausch entsteht. Und der nächste ist am 9. Jänner mit Konstantin Filippo, dem Sternekoch. Und da geht es vielleicht auch nochmal in eine ganz andere Branche, auch nochmal aus Männerperspektive mit seiner Frau Manuela, die so ein bisschen das Brain hinter der ganzen Restaurantkette, muss man schon fast sagen. Also er ist ja mittlerweile sehr, sehr erfolgreich und hat auch einige Produkte. Also da ist mittlerweile auch eine Maschinerie im Hintergrund, die als Partnerschaft gelebt wird. Also das nur mal am Rande. Und jetzt vielleicht schauen wir ein bisschen in deine Partnerschaft. Gibt es da für dich etwas, also ihr habt schon das Meeting angesprochen, ihr lebt, glaube ich, auch eine sehr offene Kommunikation, wenn ich das so von außen beurteilen kann. Ja. Wie hält man denn auch die Romantik aufrecht, jetzt aus deiner Männerperspektive, die wir noch nicht so oft beleuchtet haben?
Dran arbeiten. Meine Schwiegermama wird jetzt die Augen verdrehen, weil sie sagt, es sollte nicht Arbeit heißen, aber wir haben das schon oft diskutiert und es ist für mich dran arbeiten.
Ja.
Also ich sag das, da muss sie jetzt weghören. Ich sage das ganz bewusst so, weil es ein aktives dran arbeiten für mich ist. Und wenn man das nicht macht, es ist immer dieses, es hört sich so schön an und die Romantik, das stimmt, es ist alles wichtig und schön, aber ich glaube, man muss aktiv dahinter sein, dass das nicht verfliegt, weil ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, dass das weniger wird. Und ich meine jetzt nicht nur das Körperliche, sondern es ist einfach die Zweisamkeit, die dann fehlt. Und da muss man schauen, wie man die dann wieder in die Beziehung reinbekommt. Und funktionieren tut's. Es ist extrem viel Reden. Also ich habe da Glück, dass meine Frau da so dahinter ist, dass wir wirklich alles eigentlich zerreden. Ich bin da nicht der Typ und wehre mich teilweise dagegen, aber sie kämpft da.
Ich wollte sagen, schön, dass du das so positiv siehst. Ja,
also ja, weil es positiv ist. Also ich, für mich ist es definitiv positiv und es gibt sicher Situationen, die anders ausgegangen wären. Ich habe
das Handy genommen und schreibt dem Mann.
Warum redet man nie? Mein Mann hat nämlich gestern gesagt, wir reden eh immer im Auto und nicht so. Toll, wir fahren nie Auto, aber danke, na gut.
Okay, das tut mir jetzt leid, wenn er das hört.
Fahrten. Nein, ich liebe Autofahrten genau dafür. Aber
bei uns auch.
Das ist echt eine Arbeit und ich glaube, man muss es auch etablieren. Gibt es da für dich Tipps, wie man das hinkriegt? Weil ja, ein Gespräch zu starten neben einem Toddler ist jetzt nicht unbedingt das Einfachste. Vielleicht einfach in diesen Strukturen, den Randzeiten oder nehmt ihr euch echt mal einen Tag raus?
Beides. Also es ist am Abend, wenn wir haben Zeiten, wo wir wirklich aktiv zum Beispiel zusammen kochen.
Da reden wir.
Dann das Essen logischerweise. Es gibt Zeiten, wenn es jetzt in irgendeiner Form kriselt oder ein Problem da ist, dann setzen wir uns aktiv hin.
Ja, super.
Und dann gibt's einmal im Jahr haben wir reflektieren das Jahr. Und mir hat das auch ein sehr bekannter Unternehmer mal mitgegeben, der macht das schon jahrzehntelang mit seiner Frau, sind nach wie vor glücklich verheiratet und wir haben das dann auch bei uns in der Beziehung eingeführt. Man überlegt für sich, was im Jahr passiert ist, was einen gestört hat, was positiv war, was man verändern könnte. Ich glaube, da ist wichtig, dass man sich aktiv, jeder für sich die Zeit nimmt und wirklich dran arbeitet und überlegt und nicht unvorbereitet in diesen, nennen wir es jetzt, Termin geht. Und dann ist es wirklich so, man nimmt sich, es ist ganz egal, wie viel Zeit und ob das auf den Malediven am Strand ist oder in St. Pölten am Balkon, es ist vollkommen egal.
Fällt leicht auf den Malediven.
Kann sein. Nein, aber ich wollte damit sagen, es ist wirklich, man muss es einfach machen. Genau. Und dieses Machen, an dem scheitert es meistens. Mhm. Und dann wirklich darüber zu sprechen, das hilft.
Ja, mein Mann und ich haben nämlich auch jetzt gerade vor ein paar Wochen gesagt, das Gefährlichste für eine Beziehung mit Kind ist, es einfach laufen zu lassen. Weil dann jeder vom anderen glaubt, dass er automatisch etwas übernimmt. Und da stehen wir uns um nichts nach. Und dann auch, das ist auch ganz lustig, das haben wir eigentlich in dieser Babyphase gesagt, dass Männer die Körperlichkeit brauchen, um auf die Gesprächsebene zu kommen. Und Frauen die Gesprächsebene brauchen, um auf die Körperlichkeit zu kommen. Und das ist nämlich etwas, wo sich das nie vertragen wird. Und wo man sich auch dieser Unterschiede, finde ich, bewusst werden muss. Und das war für uns als Beziehung dann ein Knoten, der geplatzt ist. Nämlich auch in diesem Etablieren einer neuen Familienstruktur.
Ja.
Wenn diese Kommunikationsebenen so unterschiedlich sind, dann muss man sich erst dessen bewusst sein, damit das auch mit einem dritten Lebewesen auch irgendwie funktionieren kann. Ja. Weil sonst ist, also das ist systemisch, das weißt du sicher besser. Auch.
Da werfe ich ein drittes oder viertes oder fünftes Lebewesen, weil ich denke mir, dass diese Vorbereitung, auch was wir jetzt zum Thema Führung gesagt haben, alles, was man im Vorhinein vorbereitet, bespricht, offen ansprechen kann, macht es leichter mit zusätzlich Herausforderungen umzugehen. Du stehst vor der Vergrößerung deiner Familie. Ich kann es jetzt nach 5 Wochen sagen, also alles, was wir nicht vorbereitet haben, trifft uns jetzt natürlich härter, weil es eine neue Erfahrung ist, die wir jetzt lösen müssen mit allem rundherum.
Ja. Ich fühle mich auch, als wäre ich schon ein Familienmitglied von euch und umgekehrt.
Boah, da liegt gekommen, es ist so, du magst einen Kaffee? Ich meine, ich wohne hier nicht, das hier auf dem Bild ist die Feature, das ist ihre Wohnung, aber magst du einen Kaffee? Setz dich da her, darf ich hier sitzen? Nicht so, ja.
Aber das ist eigentlich auch ein guter Punkt, weil mein Mann lebt ja auch mit meinem Team im Hauptberuf ziemlich mit. Ich bringe da ja auch ziemlich viel mit nach Hause. Und das ist schon etwas, wo man sagt, okay, dieser Kreis erweitert sich immer mehr. Bei dir sind es 250 Menschen, die du manchmal mit nach Hause bringst. Da muss man auch dann irgendwann einmal Grenzen setzen. Weil ich habe dann auch gesagt, du, das erzähle ich dir jetzt gar nicht, weil das haben wir gelöst in der Arbeit und das ist echt deep also gewesen, was mir auch ein Mitarbeiter mitgegeben hat und auch einfach Belastungen, die da mitspielen. Das bringt man dann nicht mit nach Hause. Wie grenzt du da ab? Gibt es da wirklich Themen, wo du sagst, das ist einfach ganz Büro oder das ist ganz zu Hause oder verschwimmt es einfach wirklich?
Nein, definitiv. Es gibt so Themen, die sind highly confidential. Ich glaube, wir reden über fast alles und wir haben auch keine Geheimnisse voneinander, was auch gut ist und auf dem haben wir unsere Beziehung, glaube ich, aufgebaut. Aber es gibt einfach Themen, gar nicht, weil es jetzt so schlimm ist, sondern es wird zu einer Überbelastung in der Beziehung führen und das lasse ich definitiv aus. Also man kann nicht alles besprechen, auch entweder es besteht das Interesse gar nicht oder es ist jetzt was, was so spezifisch auf eine Person zugeschnitten ist, dass es einfach fehl am Platz wäre.
Genau, ja, so sehe ich es auch. Also ich finde, so richtig vertrauliche Sachen sind sowieso klar, also ja. Betriebsgeheimnisse und so weiter kommen sowieso nie nach Hause, aber ich finde auch Persönlichkeitsrechte, die man da auch nicht irgendwie überschreiten darf und dann einfach Sachen, man muss nicht immer alles mit dem Partner bereden. Es gibt auch andere Menschen in anderen Gefäßen, die da einem vielleicht zur Verfügung stehen, wenn sie es wollen. Und dann auch vielleicht einfach wirklich professionell. Weil, warum nicht?
Finde das sehr schön, dass du das gesagt hast. Deswegen bin ich da kurz in Lahnkastel verschwunden, dass nicht alles den Partner interessiert, nicht interessieren muss. Weil ich bin oft beleidigt, wenn ich dann Sachen nicht weiß. Ich meine, gut, jetzt mit meinem Stillhirn höre ich es auch nicht und werfe dann vor, das hast du mir gar nicht erzählt. Und dann muss ich mir, ich bin schon besser im Eingestehen, dass ich es wahrscheinlich nicht gehört habe, weil man einfach viel zu tun hat. Aber das ist schon richtig so und gut so. Und ich finde es extrem schön, aus deiner Perspektive gehört zu haben, was du tust, um diese Psychohygiene positiv zu halten, dass du ein warmes Zuhause schaffst, ein warmes Unternehmen schaffst gleichzeitig. Ich habe mir während unseres Gesprächs immer wieder so Stichworte aufgeschrieben für unsere Captions schon, was wir, ja, wie wir dich beschreiben können. Ich finde es total schön, dass du heute da warst. Ich finde es total bereichernd, eine männliche Perspektive zu hören, wo Vaterschaft einfach kein Tabuthema ist im Beruf, sondern Teil des Berufs ist. Ich glaube, da können viele auch Führungskräfte und jetzt alteingesessene Unternehmen davon lernen, dass einfach Väter Geschäftsführer sind, Mitarbeiter sind und umgekehrt. Das ist so mein Takeaway von heute. Und ich finde es total schön, dass du auch uns gegenüber so offen warst und unseren Hörern, dass du da echt diese Einblicke gegeben hast. Können sich sicher viele vieles mitnehmen.
Ich freue mich auch total, dass das unsere Weihnachtssession quasi war. Also wir haben ja dann in den nächsten Wochen hoffentlich alle ein paar geruhsame Weihnachtstage. Ja, Alex hat jetzt gerade in den Himmel gebetet, ob es denn tatsächlich so sein wird. Das wirst du uns vielleicht mal an einer anderen Stelle erzählen. Ich glaube auch einfach, dass es so wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, dass es Hilfsmöglichkeiten gibt. Also ihr nützt sie im Unternehmen ganz stark. Man kann sie in der Familie nützen und vielleicht auch einfach in einer Weihnachtszeit, die zu viel Belastung führt. Wir haben ja auch eine Spende gehabt an unseren Verein Aktion Leben, den wir gerne unterstützen. Dann nochmal auch ein herzliches Danke für alle, die etwas vorbeigebracht haben beim Babytreff. Und da gibt es tatsächlich Schwangerenberatung für Schwangere in Not, Mütter in Not, aber auch durch alle Gesellschaftsschichten hinweg eine Anlaufstelle für ganz andere Sorgen. Auch Gewalt ist ein Thema, das um die Weihnachtszeit immer eine Rolle spielt. Also wir können uns echt in diesem Dreiersystem als Familie glücklich schätzen, dass das keine Rolle ist, aber auch da gibt es Anlaufstellen und darauf möchte ich nochmal explizit verweisen. Und in der Zusammenfassung, Alex, ich bin mega stolz, dass du das so nach außen kommunizierst und ich glaube, ihr könnt euch als Unternehmen und als Familie wahnsinnig glücklich schätzen, dass du diese Rolle übernimmst.
Danke für
uns. Und ich glaube auch einfach, dass wir da Männer mehr motivieren müssen und auch sollen und können, diese Rolle ganz aktiv zu leben. Also da vielleicht noch zum Abschluss, was man bei dir in dieser ganzen Session nicht gemerkt hat und ich kenne dich nicht gut, aber ich glaube, das auch sagen zu können, dass toxische Männlichkeit bei dir überhaupt keine Rolle spielt. Also das ist kein Uga-Ager, das du da nach außen veranstalten musst und ich glaube, die richtige Stärke eines Mannes oder eines Managers im Unternehmen wie zu Hause ist eigentlich dieses Empathische zu leben, Kommunikation zu lernen, auch wenn es dir nicht leicht fällt, wie du gesagt hast, und das zuzulassen, damit diese Systeme funktionieren. Also herzlichen Dank dafür deine Offenheit und auch dieses Gefühl, dass du auch anderen vermitteln kannst, dass es nur so oder so leichter gehen kann.
Und auch nochmal der Hinweis, wer mehr erfahren möchte, lest die LinkedIn-Posts. Das ist wirklich aufschlussreich. Kann ich nur sehr empfehlen. Hat mich sehr abgeholt.
Genau, also wir verlinken.
Danke vielmals. Danke vielmals auch für die Worte und vor allem für die Einladung.
Herzlichen Dank, Alex. Und noch eine gute Weihnachtszeit. Du wirst uns
verpacken. Danke.
Und alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.
Ganz, ganz, ganz lieb, ja. Wir freuen uns wirklich sehr.
Ciao, ciao.
Zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.